Der September hält, was er verspricht, historisch betrachtet der schlechteste Börsenmonat des Jahres, auch in diesem Jahr. Und wir haben Themen, über die wir vor wenigen Wochen noch gar nicht gesprochen haben. Deshalb freut es mich jetzt, Dr. Jens Erhardt bei uns begrüßen zu dürfen, Vorstandsvorsitzender und Gründer von DJE Capital. Jens, wir beide kennen uns schon lange, deshalb machen wir per Du weiter. Wir haben das Thema Evergrande auf dem Radar, einer der großen chinesischen Immobiliengiganten. Das Unternehmen ist in Schieflage geraten, eventuell droht ein Bankrott. Wie schätzt du die Risiken ein?
Also um es gleich vorweg zu sagen, die Quintessenz, ein systemisches Risiko über Lehman sehe ich nicht, aber trotzdem sollte man die ganze Angelegenheit nicht unterschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf die Weltbörsen doch noch einigen Einfluss hat und auch die Sache nicht so leicht zu beseitigen ist, dass die chinesische Regierung jetzt sagt, wir übernehmen das Ganze mit einem Federstrich. Ich glaube, das Ganze dauert.
Wir haben immer wieder diese großen Schlagzeilen, 300 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten. Trotzdem sagt man bei uns an der Wall Street, dass die Situation mit Lehman, du hast es schon angesprochen, nicht wirklich zu vergleichen ist. Wahrscheinlich wird ein eher geordneter Schuldenschnitt eingeleitet. Ist denn die Gefahr eines systemischen Kollapses, einer Systemkrise gegeben?
Von den Beträgen her sind die Ereignisse gar nicht mal so ganz unterschiedlich, denn die über 300 Milliarden, 305 sagt man immer, Verbindlichkeiten sind natürlich schon ein Wort, das ist die Hälfte von Lehman damals, aber es gibt sicherlich bei den Chinesen, was häufig der Fall ist, auch Off-Bilanz, also außerhalb der Bilanz, noch zusätzliche Verbindlichkeiten, die man zugesagt hat und das ist also, wie gesagt, von der Seite vergleichbar. Aber was nicht vergleichbar ist, dass damals die Amerikaner eigentlich vom Staat her nicht eingegriffen haben und die Chinesen steuern eben als staatsgelenktes Finanzsystem steuern gegen und die werden also versuchen, das Schlimmste zu vermeiden. Aber sie werden auch nach meiner Meinung nicht mit einem Federstrich sagen, wir übernehmen das alles und damit ist die Geschichte vom Tisch. Man hat zwar eine große Versicherung gerettet, aber das war eine kleinere Angelegenheit und diesmal, nach meiner Meinung, dauert das Ganze, aber ein Systemzusammenbruch ist nicht zu erwarten.
Bei Lehman Brothers hatten wir es mit einem Haus zu tun, das international sehr stark und sehr eng verstrickt war mit der Finanzwelt. Bei Evergrande sind die Verbindlichkeiten überwiegend innerhalb Chinas. Man hat zwar US-Dollar-Anleihen, Unternehmensanleihen, aber die liegen bei unter 80 Milliarden. Das ist immer noch eine große Nummer natürlich, aber es sind keine 300 Milliarden. Ist es denn denkbar, gerade unter dem Aspekt, dass die Aktionäre und die Anleiheinhaber ja bereits einen wesentlichen Teil ihres Einsatzes verloren haben, dass der Staat versuchen wird, sehr wohl den Schaden für die Banken insgesamt in Grenzen zu halten? Es gibt ja auch Assets letztendlich gesehen, die Evergrande in der Bilanz hat.
Ich glaube schon, der Staat wird versuchen, die Probleme in Grenzen zu halten. Das ist ganz sicher. Aber das wird nicht so ohne weiteres gehen, glaube ich. Dazu ist die Größenordnung zu groß. Und was ich als besonders negativ empfinde, ist der Vertrauensbruch, der dadurch in der chinesischen Öffentlichkeit entstanden ist. Der Name Evergrande ist sehr bekannt, auch über den Immobilienbereich hinaus. Der Eigner war auch der größte Spender in China für 10 Jahre da oder 8 Jahre, glaube ich, mit jährlich 800 Millionen. Also es sind gewaltige Summen, insgesamt schon in Milliardengrößenordnung gespendet worden ist. Der ist gut vernetzt, aber das heißt natürlich auch, dass da Sachen gelaufen sind, die wahrscheinlich nicht sehr transparent sind. Und wenn jetzt die Leute, die bei Evergrande ein Haus gekauft haben, angezahlt haben und sie können noch nicht erwarten, dass dieses Haus ihnen wirklich geliefert wird, wird nicht fertiggestellt und es sollen 1,5 Millionen Chinesen sein, dann könnte ich mir vorstellen, dass in der breiten Öffentlichkeit doch ein gewisser Vertrauensschaden entsteht und der wird nicht so leicht zu reparieren sein. Deswegen würde ich die Angelegenheit nicht unterschätzen, weil es auf den gesamten Konsum sich auswirken kann.
Besteht denn das Risiko, dass die Konjunktur eine wichtige Wirtschaft weltweit überraschend stark an Schwung verliert?
Also sehr wahrscheinlich, Markus. Eine ganze Reihe von Punkten kommen da zusammen. Die chinesische Bevölkerung geht ja inzwischen sogar leicht zurück, also die Erwerbstätige auch. Und die Verschuldung war ja ein wichtiger Faktor, um dieses hohe Wachstum in China die letzten Jahre durchzuziehen. Und da habe ich mir gerade heute eine Grafik angesehen, wo man gesehen hat, dass China jetzt eigentlich ziemlich genau bei den Verschuldungsraten angekommen ist, die auch in den USA oder Europa üblich sind. Also zusammen 270% vom Bruttoinlandsprodukt. Also da sind eigentlich nur die Japaner noch höher. Und ich glaube, die Chinesen wollen da also diesen Rubikon an der Verschuldung nicht überschreiten und bremsen auch deshalb. Also man sieht es auch an der Geldmengenentwicklung, die liegt dieses Jahr nur bei gut 4%. Und das ist wesentlich weniger als das Wirtschaftswachstum, das nominale Wirtschaftswachstum. Man hat gerade von der amerikanischen Großbank jetzt das Wachstum von 8 auf 5% in diesem Jahr zurückgenommen. Also es wäre sogar weniger als die USA. Also da kommt von vielen Seiten Gegenwind und das könnte sich doch auf die gesamte Konjunkturentwicklung in China ziemlich auswirken. Und da China eben auch über Import-Export stark verwoben ist mit der Weltwirtschaft, ein Abwärts- oder mal sagen, eine Belastung für die Weltkonjunktur sein, die im Moment, glaube ich, noch stark unterschätzt wird.
Jetzt gibt es ja immer auch ein Gegenmittel und das ist eine aggressivere Geldpolitik. Viele hoffen mittlerweile darauf, dass China hier mehr Gas gibt. Hältst du das für wahrscheinlich?
Ja, ich meine, die Chinesen lieben ja eigentlich die Politik der kleinen Schritte und nicht die großen Federstriche, wo man sagt, man löst das Problem mit einem Schlag. Und das war auch in den letzten großen beiden Krisen der Fall. Aber diesmal hat man auffällig wenig bisher nicht stimuliert. Einmal die Mindestreserven stärker im Ausmaß zurückgenommen und dann kleinere Liquiditätsspritzen. Aber ich habe mir extra diese Grafik nochmal angesehen im Vergleich auch zu früher. Und da sieht man wesentlich weniger Stimulierung diesmal als früher. Vielleicht auch deshalb, weil man doch gewisse Überhitzungen in der Volkswirtschaft, auch den Anstieg der Immobilienpreise bremsen will. Und man hat ja diese Common Prosperity, dieses Motto rausgegeben, dass also alle vermögender werden sollen und nicht nur wenige Reiche. Und wenn die Immobilienpreise zu schnell steigen, dann kommen eben die Leute schlecht an den Kauf von Immobilien heran. Also da spielen eine Menge Dinge eine Rolle. Auch diese sozusagen neue Strategie von Xi ist nämlich im Grunde auch wachstumsbremsend, wenn man jetzt versucht, die Bevölkerung irgendwie durch mehr Gleichheit zu beruhigen, möchte ich mal was sagen, oder zu glücklicher zu machen. Also das sind viele Faktoren, die zusammenkommen. Am allermeisten nach meiner Meinung der monetäre Faktor, dass einfach nicht genügend Geld da ist, um das Wirtschaftswachstum anzufeuern. Und man tut eben auch nichts dafür im Moment, um das zu verändern. Und wenn man es täte, hat es im Allgemeinen immer mehrmonatige Verzögerungswirkungen auf die Börsen. Also
Wie
ich
geht
denke,
ihr
dass man
denn,
das. Ja.
Jens, wie geht ihr als Asset Manager damit um? Ihr verwaltet etwa 17 Milliarden Euro. Würdet ihr aktuell in China investieren? Wir hatten ja in diesem Monat schon mal eine Schaltung, da hast du zur Vorsicht gemahnt. Ist der chinesische Markt für euch noch investierbar?
Also im Moment kaufen wir nichts. Also wir haben sogar noch mal etwas abgebaut, weil ich denke, dass das Ganze eben sich hinziehen wird und dauern wird. Also im Grunde sind die Bewertungen jetzt nicht mehr so hoch. Aber im Grunde, wenn du bedenkst, dass der Staat 40 Regulierungen, über 40 Regulierungen losgelassen hat und da diverse Branchen bremst und auch oft eben die ausländischen Investoren getroffen werden, auch die in den USA gehandelten chinesischen Aktien sind besonders stark gefallen, also mehr als die chinesischen Indizes. Also da spürt man auch so ein bisschen auch so die Fernwirkung dieses amerikanisch-chinesischen Wirtschaftskriegs, was immer auch über potenziellen zusätzlichen Wachstum in China als Deckel hängt. Also das kommt zusammen.
Also China ist nichts für euch. Schauen wir mal nach Europa. Europa und insbesondere Deutschland ist natürlich auch sehr stark abhängig von dem Wachstum in China. Wir sind auch eine Exportnation, Deutschland. Wie wirkt sich das denn auf die europäischen Märkte auf? Auch der DAX ist ja unlängst unter Druck geraten.
Ja, aber ich würde sagen, noch relativ wenig, auch nicht so spezifisch Gesellschaften, gut ein paar französische Luxusgesellschaften, weil eben in China nicht mehr gerne der Luxus nach außen gezeigt wird. Aber im Endeffekt, wenn man sonst Gesellschaften sieht, die viele Umsätze in China haben, sind sie, finde ich, nicht so stark bisher betroffen. Und das könnte noch kommen. Also ich denke, dass es noch unterschätzt wird, die Auswirkungen auch auf die deutsche Konjunktur. Man kann auch zum Beispiel Parallelen ziehen zwischen dem chinesischen Kreditimpuls und den deutschen Frühindikatoren für die Konjunktur. Und da sieht man, dass mit einer gewissen Zeitverzögerung immer die deutsche Konjunktur doch diesen chinesischen Entwicklungen gefolgt ist. Also da, glaube ich, könnte noch was Negativeres kommen auf die für Deutschland
Ihr
und den
habt ja
DAX.
schon, Ihr habt ja relativ lange schon die Meinung, dass eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe hier in den USA noch ein bisschen auf sich warten lassen wird. Wie wird denn die amerikanische Notenbank reagieren?
Ja, da kommt ja also jetzt eine Entscheidung. Also ich denke, dass man das ganze Problem ein bisschen weiter vor sich herschieben wird. Auch die EZB hat ja gesagt, gut, sie machen dann so ein bisschen was und verkaufen ein paar weniger Anleihen, aber man darf es nicht Tapering nennen. Und also die Notenbanken werden versuchen, das ganze Thema etwas vor sich herzuschieben, glaube ich auch. Und in Amerika wird man auch nicht jetzt sagen, knallhart, wir machen jetzt am so und so vielten November fangen wir an oder so und so vielten Dezember oder Januar. Ich glaube, man wird es ein bisschen schieben und die überwiegende Meinung ist ja, dass in diesem Jahr noch da begonnen wird und dass auch jetzt schon ein Termin irgendwo angekündigt wird, dass man in Zukunft das auch in diesem Jahr beginnen wird. Aber ich persönlich glaube, es gibt so viele Probleme von China bis auch einigen Problemen in den USA, dass man doch eher so ein bisschen abwarten wird und auch sehen wird, wie sich der amerikanische Arbeitsmarkt weiterentwickeln wird. Auch im Immobilienmarkt sieht es ja nicht nur rosig aus. Also das spricht eigentlich nach meiner Meinung vieles dafür, dass die Fed das Ganze ein bisschen vor sich herschieben wird. Aber wir dürfen natürlich auch nicht das Thema irgendwie unter den Tisch kehren. Das würde auch einen schlechten Eindruck machen bei den hohen Inflationsraten. Aber man wird sich nicht so festlegen. Hat die EZB auch nicht gemacht.
Also in anderen Worten, die Tore bleiben offen und wenn die Daten es rechtfertigen, werden wir eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe sehen. Aber Papier ist geduldig und letztendlich gesehen wird man abwarten. Ich möchte noch mal einen Punkt aufgreifen, Jens. Wir haben ja in den letzten Monaten immer wieder steigende Gewinnerwartungen gehabt für die Unternehmenswelt. Immer wieder wurden fantastische Ergebnisse gemeldet. Jetzt sehen wir zunehmend auch bei vielen Einzelwerten, gerade im Industriesektor, dass Angebotsengpässe die Margen anfangen zu belasten. Entweder Angebotsengpässe, teilweise auch Lohnwachstum. Die Berichtssaison beginnt in den USA in gut 4 Wochen. Worauf muss man denn achten? Und stellt das auch eine gewisse Gefahr für die Wall Street dar?
Also glaube ich ganz sicher. Also ein paar Berichte waren ja schon enttäuschend und da gab es ziemlich heftige Reaktionen. Und ist immer bei generellen Tiefs an der Börse so, dass schlechte Nachrichten sich nicht mehr groß negativ in den Kursen auswirken, aber sie wirken sich eben immer noch aus. Und ich glaube, die Nachrichten könnten zum Teil schon schlechter werden. Also große Häuser haben jetzt ja fürs nächste Jahr auch nur noch so 2-3% Gewinnanstieg vorausgesagt. Das wäre doch schon eine gewisse Enttäuschung gegenüber den Erwartungen des Marktes. Also auch gerade fürs dritte Quartal sind die Prognosen jetzt zuletzt doch ein gutes Stück zurückgenommen worden. Und da könnte ich mir eben doch also negative Einflussfaktoren für die Börse gut vorstellen von der Seite.
Zumal wir ja auch politische Themen haben. Bei uns in den USA schlägt man sich um die Anhebung der Schuldendecke und um das gigantische Wirtschaftspaket von Biden. In Deutschland haben wir Bundestagswahlen anstehen. Wie sind denn diese politischen Entwicklungen dies und jenseits des Atlantiks einzuordnen für die jeweiligen Aktienmärkte?
Ich glaube, es spielt auch eine wichtige Rolle. Die Märkte haben jetzt große Fiskalprogramme schon praktisch als durchgewunken vorweggenommen. 3,5 Billionen in den USA und man hat nicht bedacht, dass das sehr mühsam durch den Senat zu bringen ist und die Republikaner da bremsen. Die sind vielleicht für Infrastruktur, aber weniger für diese sozialen Teile, die noch größer sind, dieses Paktes. Also ich glaube, das ist auch eine gewisse Enttäuschung für die Märkte, dass die Gewinne dort nicht so in einigen gerade Infrastrukturbereichen wahrscheinlich wachsen werden, wie man das jetzt bisher schon hochrechnet. Und in Deutschland, gut, man sagt immer, Politik hat kurze Beine an der Börse, aber diesmal stehen wir ja wirklich vor einer ganz entscheidenden Wahl und wenn es nach den Umfragen geht, dann kippen wir doch sehr nach links und mich würde wundern, wenn die Börse das nicht doch negativ registrieren würde. Man, die Deutschen besitzen ja inzwischen gar nicht mehr so viele Aktien im DAX, also, aber ich glaube auch das Ausland würde das doch als überraschend negativ verbuchen, weil die meisten jetzt doch von einer eher moderateren Koalition ausgehen. Aber wenn das Ganze doch sehr nach links rutscht, und das ist ja keineswegs ausgeschlossen, dann glaube ich, haben wir doch noch eine negative Überraschung vor uns. Die Frage ist, ob das dann Kaufkurse sind. Also wenn es wesentlich tiefer ist, dann würde ich sagen, ist das kurzfristig sogar ein Kauf. Aber wenn natürlich Gesetze dann beschlossen werden, die schon schwer belasten. Nicht? Auch in China gibt es ja diese Donation Funds, wo die Unternehmen dann plötzlich jede Menge abdrücken müssen dort und die Gewinne zurückgehen. Also die Politik spielt schon eine große Rolle überall und, glaube ich, mehr als früher.
Das hört sich, finde ich, wir kennen uns ja schon lange, erstaunlich negativ alles an. Ist denn, und wir hatten im August Schaltung, wir hatten im September schon eine Schaltung. Du hast in beiden Schaltungen davor gewarnt, dass ein Rücksetzer kommen könnte. Das klingt jetzt alles so, als müsse man fast ein Ende des Bullenmarktes erwarten.
Ja, das hängt sehr darauf an, wie die Notenbanken reagieren. Also wenn die Konjunktur wirklich nicht so gut läuft und man dann abrückt von diesem völligen Stopp der Anleiheaufkäufe bis Ende nächsten Jahres, ist ja sozusagen die Devise im Moment, das werde sicherlich negativ sein, glaube ich. Aber wenn man dann sagt, die Konjunktur läuft doch nicht so gut und da gibt es ja gewisse Anzeichen dafür und man rückt davon stärkeren monetären Einschränkungen ab, dann könnte das Ganze wieder losgehen. Aber ich fürchte, dass wir ganz kurzfristig in den nächsten Monaten noch nicht viel, sehr viel positive Überraschungen sehen werden und bis Jahresende das Potenzial in den Börsen generell nicht so sehr hoch sein wird. Zum anderen glaube ich auch nicht, dass es stärkere Korrekturen gibt, dass es wirklich stark Einbruch bricht, weil eben der monetäre Schub doch noch nach wie vor da ist. Also in den USA diese 120 Milliarden pro Monat, die aufgekauft werden, das ist ja neue Liquidität und da kann ich mir unmöglich vorstellen, dass es da also wirklich einen echten, scharfen, bärsartigen Rückgang gibt. Also ich denke eher so ungewöhnlich das klingt und für die Börse selten ist, dass sie eher eine Art Seitwärtsbewegung haben werden, wo sich positive und negative Faktoren aufheben werden, als dass wir eine klare Aufwärts- und eine klare Abwärtstendenz haben werden. Und das gilt nach meiner Meinung international. China viele, eher noch Belastung.
Viele schätzen dich, Jens, vor allen Dingen dafür, dass du immer einen kühlen Kopf behältst und sehr gelassen und sehr nüchtern die Lage betrachtest. Aus deiner Perspektive, als jemand, der auch mit viel Leidenschaft bei dem Thema Geldanlage seit langer, langer Zeit unterwegs ist, wie soll man sich denn als Anleger in diesem Umfeld verhalten?
Ja, also wir haben einerseits ein bisschen Barreserven aufgebaut und auch ein paar Futures zum Abhedgen genommen. Aber wir haben also, na gut, die Fondsmanager sind auch ein bisschen unterschiedlich in ihrer Strategie, aber ich persönlich habe zum Beispiel ein bisschen mehr auch defensivere Aktien wieder reingenommen, die eigentlich durch ihre Dividendenrendite recht gut abgesichert sind. Und ich meine, wenn ich immer noch gute Dividendenaktien vergleiche mit dem, was man am Bondmarkt bekommt international, nicht nur in diesen Negativzinsländern in Europa, dann spricht doch vieles nach wie vor weiter für die Aktie. Deswegen denke ich auch nicht, dass wir eine richtige Base bekommen werden, aber vor dem Hintergrund dieser doch für viele Anleger überraschenden Negativfaktoren, die wir auch heute genannt haben, hauptsächlich China mit seiner Ausstrahlung auf die Welt, nach meiner Meinung, wird auch verhindern, dass es groß nach oben geht. Also klingt sehr unentschlossen, aber in meiner über 50-jährigen Berufserfahrung habe ich schon einige Phasen gesehen, wo sich solche Prognosen erstaunlicherweise auch als richtig erwiesen haben und die Börse sich nicht entschließen konnte für eine klare Abwärts- oder Aufwärtsentwicklung. Ist natürlich selten, aber es kommt vor.
Tja, dann sind wir wieder bei der goldenen Regel von Warren Buffett. Regel Nummer 1, verlier kein Geld. Regel Nummer 2, vergess Regel Nummer 1 nicht, verlier kein Geld. Also defensive Haltung. Ihr seid schon relativ früh auf defensiv umgesprungen, mein lieber Jens. Ich sage vielen Dank für deine aufklärenden Worte und bis zum nächsten Mal.
Solinvest ist die Online-Vermögensverwaltung der DJE Capital AG und erbringt keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf unserer Website unter solidvest.de/risikohinweis.